Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Astrid Ravol im Studio. Schönen guten Abend. Dieser 24. Spieltag in der Fußball-Bundesliga markiert eine Zäsur. In mehreren Stadien wurde mit riesigen Schmähplakaten erneut gegen Mehrheitseigner Dietmar Hopp von der TSG 1899 Hoffenheim gehetzt. In Sinsheim wurde gestern die Partie der Hoffenheimer gegen Bayern München zweimal unterbrochen und dann für die letzten Minuten von beiden Teams, die sich auf einen Nicht-Angriffspakt geeinigt hatten, um gegen die Vorkommnisse zu protestieren, zu Ende gebracht. Auch in Dortmund hat Freiburgs Trainer Christian Streich die Dortmunder Schmähgesänge gehört und danach hörbar bewegt eingeordnet.
Und diese Hetze gegen Menschen, die passieren, sind so nicht hinnehmbar. Spieler werden diffamiert auf dem Platz. Das ist absolut nicht hinzunehmen. Man darf nicht darüber hinwegsehen, auf keinen Fall. Und wenn es nicht anders geht, dann müssen wir vom Platz runterlaufen. Es ist inakzeptabel, was passiert, und wir sind auf einem ganz schlimmen Weg.
Man sei an einem Tiefpunkt angekommen, jetzt gelte es sich zu solidarisieren, so äußern sich beispielsweise Bayerns Karl-Heinz Rummenigge und auch DFB-Präsident Fritz Keller, und sie werden sich künftig an ihrer plötzlichen Knallhart-Strategie messen lassen müssen, zumal es auch heute beim Spiel Union Berlin gegen Wolfsburg weitere Vorkommnisse mit Spielunterbrechung gab. Das besprechen und kommentieren wir gleich alles hier in der Sendung und fragen natürlich auch, welche Botschaft Thomas Sobotzik in Richtung Sportausschuss hat. Der Ex-Fußballprofi hat ja in Chemnitz selbst Hetze und schlimmste Drohungen erlebt und wird nächsten Mittwoch zum Thema Rechtsextremismus im Fußball als Sachverständiger in Berlin sprechen. Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg. Das war heute die Partie, die auch an den Rand des Spielabbruchs gebracht wurde, weil, so der Eindruck, die Machtprobe der Fußballanhänger mit dem DFB eskaliert. Zahlreiche Fans der Berliner solidarisierten sich mit den gestrigen Akteuren und protestierten mit Bannern gegen den DFB. Als dann weitere mit Diffamierungen in Richtung Hoffenheims Hopp folgten, gab es die zweite Spielunterbrechung und am Ende ein, sportliches Remis. Jakob Rüger fasst zusammen.
Auch in dieser Partie spielte Dietmar Hopp eine Rolle. Hoffenheims Mäzen im Fadenkreuz auf einem Banner im Union-Fanblock. Schiedsrichter Dankert unterbrach die Partie für 5 Minuten und schickte beide Teams in die Kabine. Zu diesem Zeitpunkt führte der erste FC Union durch einen Kopfballtreffer von Sebastian Andersson mit 1:0 in einem sportlich ereignisarmen Spiel. Dann wurde doch wieder Fußball gespielt. Marvin Friedrich erhöhte für Union auf 2:0, doch Wolfsburg gab sich nicht auf. Jannik Gerhard per Kopf zum Anschluss und Wout Weghorst mit dem Ausgleich trafen für die Wölfe. Am Ende ein gerechtes 2:2 Unentschieden zwischen dem ersten FC Union und dem VfL Wolfsburg mit unschönen Begleiterscheinungen.
Kritik sei gut und dürfe natürlich auch geäußert werden, sagte Unionstrainer Urs Fischer immer wieder rund um diese Partie. Aber es komme eben dabei an, auf das Wie, betont der Coach.
Ich bin der Meinung, dass man Meinung sagen darf, dass man seine Meinung auch vertreten darf. Aber mir geht es um die Art und Weise, wie man das macht. Und wenn ich solche Plakate sehe, ja, da fehlen mir die Worte. Das hat nichts mit Anstand, das hat nichts mit Respekt zu tun. Wie gesagt, verstehe ich nicht.
In der zweiten Sonntagspartie trafen mit Leipzig und Leverkusen zwei Bundesligisten aufeinander, die oft selbst als Vereine mit zu wenig Tradition, aber viel Fördergeld angefeindet werden. Entsprechend moderat auch die Fans im Stadion, die aber ein durchaus okayes Spiel sahen. Thomas Kunze.
Es war interessant, es war spannend, aber es war nicht das erwartete Offensivfeuerwerk. Leipzig und Leverkusen trennen sich 1:1 unentschieden und das geht auch vollkommen in Ordnung. Leverkusen kam besser rein in dieses Spiel. Demirbay prüfte nach wenigen Minuten Leipzigs Keeper Gulaschi und nach 29 Minuten sorgte dann Bailey nach einem astreinen Konter für die Leverkusener Führung. Der finale Pass kam von Kai Havertz. Leipzig brauchte nicht lange für die Antwort. 3 Minuten später schickte Nkunku einen Freistoß auf die Reise, den Patrick Schick per Kopf zum 1:1 vollendete. Nach dem Wechsel blieb die Partie offen, aber eben auch taktisch sehr stark geprägt. Echte Torchancen aus dem 16er heraus hatte nur noch Leipzig durch Nkunku. Am Ende aber blieb es beim 1:1.
Anschließend hatte Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann diese Spielanalyse.
Das war nicht gut, war sehr träge, sehr einschläfernd. Ich glaube, von beiden Teams ist nicht die höchste Intensität. Und demnach war am Ende nicht mehr drin, wieder eine Punkt.
Damit ist der Spieltag fast komplett nachgeholt werden, muss nur noch die Partie Bremen gegen Frankfurt, die musste ja abgesagt werden wegen der verspäteten Europapokalpartie der Frankfurter am Freitag. Einen Nachholtermin gibt es aber noch nicht. Das heißt für die Tabelle für diesen Moment an der Spitze Bayern München mit 52 Punkten, dahinter Leipzig mit 49 Zählern, gefolgt von Dortmund, Mönchengladbach, Leverkusen und Schalke. Am Ende 16. Düsseldorf mit 21 Punkten, gefolgt von Werder Bremen mit 17 Zählern und Schluss Schlusslicht ist und bleibt Paderborn mit 16 Punkten. Und damit geht es runter in Liga 2, wo auch die Bochum-Fans sich in der Partie gegen Sandhausen durchaus gesellschaftskritisch auf den Rängen zeigten. 4:4 endete das Spiel. Und zudem gab es dann heute auch noch 2 Heimsiege im Unterhaus. Dabei konnte Arminia Bielefeld seine Führung an der Tabellenspitze mit dem 1:0 gegen Wien Wiesbaden weiter ausbauen. Jan Wochner.
Der Frust nach Abpfiff war bei Wien Wiesbaden groß. Nicht nur, weil die Mannschaft ohne Punktgewinn blieb, sondern vor allem aufgrund der Art und Weise, wie Wiesbaden verlor. Lange war die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm beim Tabellenführer aus Bielefeld bemerkenswert gut unterwegs. Defensiv stabil und offensiv bei Kontern torgefährlich. Wiesbaden traf den Pfosten und hatte 2 weitere Topchancen zur möglichen Führung. Das Tor des Tages aber erzielte Bielefeld durch Kapitän Klos eine Viertelstunde vor dem Ende. Wiesbaden blieb ohne Lohn für eine gute Vorstellung.
Und St. Pauli setzte sich gegen den VfL Osnabrück durch und kletterte damit auch vor den Tabellennachbarn auf Rang 10. Fabian Wittke.
Eine Woche nach dem Sieg im Hamburger Stadtderby hat der FC St. Pauli auch das nächste und nicht ganz so bedeutende Nordderby gegen den VfL Osnabrück gewonnen. 3:1 der Endstand vor knapp 30.000 Zuschauern im ausverkauften Millerntor-Stadion. Durch Tore von Fährmann und Sobotta vor und Diamantakos nach der Pause. Osnabrück wurde erst nach dem 1:3 durch Aydini in der Schlussviertelstunde so richtig gefährlich. Der VfL wartet also weiter auf den ersten Sieg in diesem Jahr. Die Spieler des FC St. Pauli wurden dagegen von ihren Fans vor, während und nach dem Spiel als Derbysieger gefeiert.
Und bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Maximilian Rieger, der natürlich an diesem Wochenende auch die Fanaktionen und Provokationen in den Stadien mitverfolgt, sowie den Auftritt von DFB-Präsident Fritz Keller gestern Abend im aktuellen Sportstudio des ZDF gesehen hat. Alles in allem jetzt zusammen betrachtet, Herr Rieger, wie bewerten Sie die Banner- und Verbalattacken, die sich ja heute auch noch in unterschiedlichster Weise weiter fortgesetzt haben?
Also ich glaube, an diesem Wochenende brechen ganz viele alte Konflikte zwischen den Ultras und dem DFB und der deutschen Fußballliga DFL auf. Um Dietmar Hopp geht es da eigentlich nur noch vordergründig. Im Hintergrund steht die Frage, wer bestimmt, wie Fankultur in Deutschland aussieht. Mich erinnert das Ganze an die Debatte um Pyrotechnik. Da hat es vor einigen Jahren auch einen Dialog gegeben zwischen DFB und den organisierten Fans, wo den Fans auch Hoffnung gemacht wurde auf Pyro. Und dann hat der DFB auf einmal gesagt, nein, Pyro ist für immer, für ein für alle Mal verboten. Und das hat das wenige Vertrauen, was es sowieso schon gibt zwischen Fans und DFB, zerstört. Und es hat mehr Pyro in den Stadien gegeben. Und Ähnliches ist jetzt mit den Kollektivstrafen passiert. Der DFB kündigt 2017 an, dass es die nicht mehr geben soll. Und dann verbannt der DFB in der vergangenen Woche alle Fans von Borussia Dortmund für die kommenden 2 Spielzeiten aus dem Stadion der Hoffenheimer. Und deswegen hat es an diesem Wochenende eben auch in sehr vielen Profistadien Proteste gegeben, die aber vielfach untergegangen sind, weil sie nicht das Wort Hurensohn verwendet haben, die Fans. Die Bayern-Ultras haben es benutzt. Und zwar, wie Sie sagen, genau deshalb, weil eben erst das die Aufmerksamkeit bringt.
Es wird immer deutlicher, dass viele Fangruppierungen, aber auch Vereine und Verantwortliche schon im Vorfeld Bescheid wussten von diesen ganzen Aktionen. War das Ganze also konzertiert?
Also die Fans haben es auf jeden Fall gewusst. Und das zeigt auch, dass die Solidarität trotz aller Differenzen immer noch groß ist. Und die Funktionäre haben es auch gewusst. Zumindest Karl-Heinz Rummenigge hatte Herr Fatz gestern gesagt, er habe im Vorfeld über die Fanclub-Abteilung gewusst, was da kommt, und man habe die Fans auch gewarnt. Und wenn man das weiß, dann kann man auch davon ausgehen, dass Rummenigge die Gesten, dass er sofort zu Hub geht, dass man Händchen halten, das Spielfeld dann betritt und dann auch noch applaudiert, dass er zumindest darüber mal nachgedacht hat im Vorfeld. Und auch der DFB hat gewusst, was da kommt. Das hat DFB-Präsident Fritz Keller gestern im aktuellen Sportstudio gesagt. Und darauf deuten ja auch die Reaktionen der Schiedsrichter hin. Und da ist es bemerkenswert, dass man so öffentlich wirksam die Konfrontation sucht und zum ersten Mal die 2. Stufe der 3-Stufen-Regel erreicht, wo es dann darum geht, Stadiondurchsage, Mannschaften verlassen dann den Platz, und die 3. Stufe ist dann der Spielabbruch. Und diese 3-Stufen-Regelung ist eigentlich gegen diskriminierende Aussagen gedacht und nicht gegen Beleidigung. Und wie bei der Pyrotechnik haben DFB und DFL also nicht die Kommunikation, sondern die Eskalation gesucht.
Ja, mit welchem Ziel Ihrer Meinung nach? Warum hat man, wenn man Bescheid wusste, das Ganze so eskalieren lassen?
Also anscheinend, entweder hat der DFB das unterschätzt oder DFL und DFB wollen tatsächlich tiefgreifend in die Fankultur eingreifen in Deutschland. Denn wenn man wirklich bei jeder Beleidigung diesen Plan anwenden möchte, dann werden bald viele Spiele unterbrochen werden, weil Beleidigung im Moment zur Fankultur dazugehört. Das kann man schlecht finden. Ich persönlich kann meine Mannschaft auch anfeuern, ohne die Gegner abzuwerten. Nach gestern scheint es, als ob der DFB beleidigungsfreie Stadien haben möchte. Heute allerdings hat beim Spiel Meppen gegen Duisburg es Plakate gegeben mit dem Schriftzug: Hat der Dietmar genug Kohle, wird zu seinem Schutz und Wohle von Leuten, deren Wort nichts wert, mal wieder jemand ausgesperrt. Und hier ist nun wirklich keine Beleidigung erkennbar. Und wenn das der Maßstab ist, dann möchten DFB und DFL nicht nur beleidigungsfreie Stadien, dann möchten sie kritikfreie Stadien.
Und wie bewerten Sie jetzt in diesem Kontext den Auftritt und die Aussagen von DFB-Präsident Fritz Keller gestern im Sportstudio?
Auch Fritz Keller hat das Verhalten der Teams gelobt und auch nochmal den Einsatz des Drei-Stufen-Modells verteidigt, das, wie gesagt, eigentlich für diskriminierende Aussagen vorgesehen ist. Was aber bezeichnend gewesen ist und auch für viel Kritik gesorgt hat: Er hat gesagt, dass die Ereignisse gestern ein Tiefpunkt gewesen seien. Und wenn man nun betrachtet, dass wir gerade erst mit Jordan Toro Nariga und Leroy Quattro zwei Rassismusfälle in deutschen Stadien hatten, dann zeigt das, mit welchem Maß der DFB-Präsident misst. Und ich finde, da kann man schon sagen, dass da die Prioritäten verrutscht sind. Vor allem, wenn man dann auch sieht, dass die einzige Maßnahme, die Keller konkret gegen den Rassismus in Stadien nennt, dieses Drei-Stufen-Modell ist, was zum ersten Mal für den Schutz eines weißen Milliardärs auf die zweite Stufe eskaliert wurde. Und als Katrin Müller-Hohenstein Keller dann gefragt hat, warum es in England und den Niederlanden schon länger konkrete Maßnahmen, wie zum Beispiel eine App zum Melden von Rassismus gibt, da ist Kellers Antwort folgende:
Ja, weil diese Staaten, also in den Niederlanden und England, Rassismus schon länger ein Problem ist wie bei uns. Und ich finde das auch, das ist eine gute Idee, dass wir das, alle, das können bei uns auch gemeldet werden. Aber wichtig ist nochmal die Zivilcourage. Wenn ein Nachbar anfängt, hier Affenlaute oder sonstigen Unsinn zu machen, dann muss der gemeldet werden.
Und damit sagt Keller praktisch, dass Rassismus ein neues Problem ist, obwohl es in Deutschland in den 80er und 90er Jahren Neonazis in den Kurven gab. Nach dieser Aussage komme ich zum Schluss: Wer gehofft hat, dass der DFB unter Keller seinen moralischen Kompass wiederfindet, der muss enttäuscht sein.
Nächste Woche steht die nächste Pokalrunde an. Dann werden die Fans die Bühne, die sich ihnen jetzt da neu bietet, auch wieder nutzen, auch als Bewährungsprobe für den DFB?
Davon gehe ich aus. Es wird interessant sein, ob die Fans wie Beleidigungen nutzen, um kreativ vorzugehen oder tatsächlich, also beleidigt, oder ob man kreativ vorgeht. Und darüber gibt es im Moment auf Social Media und in den Fanforen, die ich besucht habe, eine Diskussion, wie weit man da gehen soll. Und Schalke 04 hat heute angekündigt, dass die Mannschaft bei Plakaten mit Diffamierung oder Beleidigung den Platz verlassen wird. Und der DFB hat die Messlatte nun gestern sehr niedrig gelegt. Und ich bin gespannt, ob man das wirklich durchzieht und dann tatsächlich auch mal Spiele abbricht. Und das werden auf jeden Fall in den kommenden Wochen entscheidende Wochen werden für das Verhältnis zwischen DFB, DFL und den Fans.
Soweit mein Kollege Maximilian Rieger, der war das hier im Studio. Und Klaas Rehse beschäftigt sich mit der Doppelmoral des DFB. Er sieht nämlich den DFB in seinem Kommentar jetzt unter Zugzwang.
Proteste gegen den Mäzen der TSG Hoffenheim, Dietmar Hopp, gibt es seit Jahren. Und der Milliardär wehrt sich seit langem gegen Schmähgesänge und gegen Plakate, die ihn im Fadenkreuz zeigen. Gesänge und Fanbanner sind mindestens geschmacklos. Und die Gegenwehr des Dietmar Hopp ist nur allzu verständlich. Denn wohl niemand möchte jede Woche mit solchen Herabsetzungen und Gewaltandrohungen konfrontiert werden. Ob Hopps Vorgehen unter anderem mit Klagen gegen BVB-Fans zielführend ist, ist fraglich, denn bisher gab es auf diesem Feld keinerlei Beruhigung. Für viele Fußballanhänger ist der Mann, der einen Dorf zu einem Bundesligaverein machte, ein Symbol. Ein Symbol für die Kommerzialisierung des Fußballs und damit das Feindbild Nummer 1. Dass nun der Deutsche Fußballbund und die Deutsche Fußballliga Hopp darin besonders unterstützen wollen, dass diese Rufe und die Schriftzüge aus den Stadien verschwinden, ist ein hehres Ansinnen. Ob allerdings die Art und Weise, unter anderem mit Kollektivstrafen dem Problem Herr zu werden, geeignet ist, ist ebenso fraglich. Die Schiedsrichter sind nun also dazu aufgerufen, bei entsprechenden Rufen oder Textbotschaften das Spiel zu unterbrechen. Ist es legitim, dass ein Fußballspiel unterbrochen wird? Natürlich, denn nach Regel 5 der Fußballregeln kann der Schiedsrichter eine Partie bei einem Vergehen oder aus einem anderen Grund nach seinem Ermessen unterbrechen, vorübergehend aussetzen oder ganz abbrechen. Dieser Drei-Stufen-Plan ist also das Instrumentarium des Unparteiischen und es ist unbedingt zu begrüßen, dass diese Möglichkeiten bestehen, damit allen, Spielern, Trainern, Funktionären und Fans klar ist, dass diskriminierendes Verhalten direkt sanktioniert werden kann. Dass allerdings zuallererst bei Gesängen und Bannern gegen Dietmar Hopp ernst gemacht wird, obwohl es andere Gründe für eine Spielunterbrechung gegeben hätte, ist einigermaßen verwunderlich, denn in den letzten Jahren wurden Spiele nicht unterbrochen. Nicht bei den rassistischen Rufen gegen den Berliner Spieler Jordan Toro Nariga auf Schalke, nicht bei sexistischen oder homophoben Plakaten und auch nicht bei diskriminierenden oder antisemitischen Gesängen gegen andere Personen oder Vereine. In England oder den Niederlanden wurden deshalb weitere Antirassismusmaßnahmen eingeführt. Dass der DFB-Präsident Fritz Keller darauf angesprochen im ZDF-Sportstudio behauptet, dass es dort ja schon länger rassistische Probleme auf den Tribünen gebe und man sich deshalb dort schon früher um weitere Maßnahmen gekümmert habe, ist ein Ammenmärchen. Rassismus gab es in Deutschland immer in den Fußballstadien. Mal lauter, mal leiser, aber er war immer da. In den Profiligen oder bei Länderspielen. Man muss ihn nur wahrnehmen wollen. Dass der DFB trotz mehrerer diskriminierender Vorfälle in den drei Profiligen gerade bei den Protesten gegen Hopp das scharfe Schwert der Spielunterbrechung genutzt sehen will, ist deshalb bezeichnend. Durch diese Vorgehensweise wird klar, dass der Verband die Beleidigung anderer Personen oder ganzer Gruppen als weniger schwerwiegend betrachtet hat. Dass argumentativ außerdem noch teilweise die rassistisch motivierten Morde in Hanau herangezogen werden, ist nicht in Ordnung. Wer die Toten von Hanau missbraucht, um Fankurven mundtot zu machen, der beweist mehr Anstandslosigkeit als jedes Fadenkreuz, schrieben BVB-Fans auf großen Bannern auf der Südtribüne. Dem ist nichts hinzuzufügen, außer der Hoffnung, dass sich an die Vorfälle eine Phase anschließt, in der die Freiräume von Fans nicht kollektiv beschnitten werden. Kollektivstrafen sind unverhältnismäßig und, das haben die letzten Wochen gezeigt, führen dazu, dass sich Fans vereinsübergreifend solidarisieren, wie schon bei den Anti-DFB-Protestwochen der letzten Saison. Hier werden Fronten aufgebaut, die es möglichst schnell gilt, wieder einzureißen. Dass der DFB sich auf vielen Wegen gegen Rassismus, Antisemitismus oder Schwulen- und Lesbenfeindlichkeit einsetzt, ist unbestritten. Er hätte seinem Engagement aber schon früher ein deutlich höheres Gewicht geben können. Denn wenn früher gegen die angesprochenen Probleme vorgegangen wäre, dann müsste sich der Deutsche Fußballbund jetzt keine Doppelmoral vorwerfen lassen. In Zukunft wird jedes Mal das Verhalten des Verbandes bei diskriminierenden Vorfällen mit dem Umgang mit den Anfeindungen von Dietmar Hopp verglichen werden. Dann müssen der Verband und die Deutsche Fußballliga Farbe bekennen und es wäre zu wünschen, dass dann mit entsprechender Deutlichkeit gehandelt wird, um zu zeigen, dass der Fußball stets politisch ist und rassistisches, antisemitisches, homosexuellenfeindliches, sexistisches und anderes diskriminierendes Verhalten im Sport wie auch in der Gesellschaft nicht geduldet werden. Wenn Trainer, Spieler und Funktionäre jetzt also verlautbaren, dass man sich gegen jegliche Form von Diskriminierung einsetzt, notfalls auch mit Spielabbruch, dann werden sie sich an diesen Worten messen lassen müssen. Allerdings, es ist Skepsis angebracht, denn die Vorgehensweise der Fußballfunktionsträger in der Vergangenheit hat gezeigt, dass es einen Unterschied macht, wer diskriminiert oder beleidigt wird.
Soweit der Kommentar von Klaas Rehse, der natürlich auch bei uns im Netz zu finden ist. deutschlandfunk.de/sport ist die Adresse, /sport ist die Adresse. Auf Twitter diskutieren wir als DLF-Sport. Kommenden Mittwoch, das stand schon länger fest, ruft der Bundestagssportausschuss das Thema Rechtsextremismus im Fußball auf die Tagesordnung. Die Sitzung findet seit langem mal wieder öffentlich statt und mit dabei sind in Berlin Sachverständige des DFB und von Fanprojekten aus Bundesligavereinen, aber auch vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Beispielsweise. Thomas Sobotzik ist auch geladen als Einzelsachverständiger. Er war ja Sportdirektor beim Drittliga-Club Chemnitzer FC, wurde von rechtsextremen Teilen der eigenen Fans massiv angefeindet und trat daraufhin zurück, weil er sich Hass- und Morddrohungen nicht mehr aussetzen wollte. Der in Polen geborene Sobotzik hatte sich zuvor lange gestemmt gegen rechte Gesinnung, antisemitische Parolen und rassistisches Gedankengut. Und auch konsequent gehandelt, als er beispielsweise den offen mit der rechten Szene sympathisierenden Spieler Daniel Frahn aus dem Club warf. Heute ist der ehemalige Fußballprofi Geschäftsführer bei den Kickers in Offenbach. Als ich vorgestern mit ihm sprechen konnte, also noch vor den aktuellen Entwicklungen dieses Wochenendes, hatte Thomas Sobotzik schon eine deutliche Botschaft an das Gremium in Berlin.
Na, die klare Botschaft ist letzten Endes, dass man nicht den falschen Menschen gegenüber zu viel Toleranz walten lassen soll. Das ist jetzt mein Eindruck aus den Ereignissen der jüngsten Vergangenheit.
Die jüngsten Vergangenheiten beziehen sich noch auf Ihre eigenen Erfahrungen in Chemnitz oder spielen Sie auch beispielsweise an auf die rassistischen Anfeindungen gegen zum Beispiel Berlins Turiner Riga oder Leroy Quadwo vom Drittligisten Würzburger Kickers?
Naja, also insgesamt glaube ich, dass es unheimlich schwierig ist, die rechtliche Position durchzubringen. Selbst wenn einer, der solch ein Fehlverhalten an den Tag legt, habe ich einfach aus der Praxis erlebt, wie viele Hürden es dort gibt, bis man dann tatsächlich so jemanden auch wirklich belangen kann. Und aus meiner Sicht müsste man dort ansetzen, dass man eben den Verein bessere Möglichkeiten gibt, schnellere Verfahren, um da einfach gewisse Leute, die nicht in ein Fußballstadion gehören, auch dauerhaft entfernen zu können.
Im Moment ist es ja so, als wenn die Bewegung sozusagen sich dagegen zu stemmen, gegen diese rechtsextremen Strömungen vom Platz auskommt. Also ich höre immer mehr Trainer und immer mehr Spieler, die sagen, wir müssen Solidarität zeigen, indem beispielsweise bei rassistischen Anfeindungen alle geschlossen das Spielfeld verlassen. Das wäre ein Ansatz?
Ich glaube nicht, dass es der Ansatz ist, das Spielfeld zu verlassen, denn dann ist es ihnen dann wieder so, dass jetzt einige wenige im Stadion allen anderen, sag mal, den Spaß am Fußball nehmen. Das hielte ich für den falschen Ansatz. Also man muss rigoroser und auch schneller gegen diese Menschen vorgehen können und auch die Rechtsposition, die juristischen Möglichkeiten ausschöpfen, beziehungsweise auch den Verein einfach diese Handhaben diesbezüglich vereinfachen und erleichtern.
Das heißt auch gegebenenfalls Personenkontrollen noch stärker und Kameraüberwachung legitimieren.
Fakt ist, man versteckt sich jetzt sehr oft hinter Datenschutz beispielsweise, wo es dem betreffenden Verein sogar sehr schwer ist, an Bildmaterial im eigenen Stadion zu kommen. Also es wäre jetzt zu kompliziert, darauf im Einzelnen einzugehen. Fakt ist, es ist ein Verfahren, was unheimlich viel Zeit, Ressourcen kostet. Und das ist aus meiner Sicht nicht sachgerecht, denn schauen Sie mal, wenn Sie in Disney World in Amerika sind, dann ist es für jeden selbstverständlich, dass er dort seine biometrischen Daten abgibt, dass er einen Fingerabdruck hinterlässt, denn man will ja ein sicheres Erlebnis haben und nichts anderes als im Stadion. Also es gibt den Erfahrungen nach maximal 3-4% der Menschen im Stadion sind so einer sogenannten kritischen Masse zuzuordnen. So, und ich glaube, dass wir für die 96% letztendlich das gestalten müssen und uns nicht nach den 4% richten sollten.
Ich persönlich als Stadionbesucher, egal wo ich hingehe, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn ich dort aufgenommen werde oder wenn ich meine persönlichen Daten dort irgendwo angeben muss. Warum sollte ich das denn haben? Also ich weiß nicht, warum das so ein Tabuthema bei uns ist.
Aus Datenschutzgründen.
Ja gut, aber was haben wir denn von dem Datenschutz da? Ich verstehe das nicht. Nochmal, wenn Sie fliegen, wenn Sie in Disney World gehen oder wie auch immer, ist das selbstverständlich. Aber beim Stadion ist das ein Thema. Also nochmal, das ist jetzt für mich dann jetzt eine grundsätzliche Frage, bei welchen Themen Datenschutz greifen soll und wo eben nicht. Ne?
Man muss sowas im Vorfeld schon einfach eingrenzen und klar sein und auch sicherstellen dürfen, dass eben bei gewissen Fehlverhalten, dazu gehört für mich so etwas wie rassistische Äußerung, jetzt egal, ob das jetzt gegenüber Schiedsrichtern, Spielern oder auch anderen Stadionbesuchern der Fall ist, dass so jemand dann eben nicht nur für ein Jahr oder was in einem Stadionverbot belegt werden kann, sondern dass die Strafen drastischer ausfallen.
Diese Botschaft geht klar in Richtung Politik und Sie haben ja seinerzeit beklagt, von allen gesellschaftlichen Kräften, also auch der Politik in Chemnitz, bei den Vorkommnissen um Fraan damals, den Sie entlassen haben, alleine gelassen worden zu sein. Was hätten Sie sich konkret gewünscht in der Situation?
Ich hätte mir eine klare Haltung gewünscht. Das ist eigentlich ziemlich einfach runterzubrechen, aber ich habe das Gefühl, bei dem, für die man eben dann vielleicht in dem jeweiligen Gebiet nicht unbedingt gewählt wird, gehen halt einfach alle in Deckung und schweigen die Themen tot.
Aus welchen Gründen? Aus Angst? Aus Feigheit? Oder was haben Sie da erlebt?
Ich kann das nicht beantworten. Ich kann mir das natürlich alles nur zusammenreimen. Aber wie gesagt, wenn jetzt mein Beispiel Chemnitz sind dort, ich glaube 18 oder 19% die AfD wählen, dann gibt es nur eine Gruppierung pro Chemnitz. Das sind ja pure Rassisten und Antisemiten, dann nochmal 7 oder 8% Zustimmung bekommen, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass eben ja jede Vierte in der Gesellschaft tendenziell rechts steht. So. Und wenn man politisch eine Rolle spielen möchte, muss man zunächst mal gewählt werden. Ne? Das sind ja potenzielle Wähler. Also das ist aber jetzt von meiner Seite einfach mal zusammengereimt. Ob das jetzt die Gründe dafür sind, das kann ich nicht mit Sicherheit dann sagen.
In Sachsen sogar hat die AfD bei der Landtagswahl zuletzt 27,5% geholt. Die rechte Gesinnung ist im Osten stark verbreitet, das weiß man. Aber Ihre Forderung geht sicherlich auch in Richtung der Fußballverantwortlichen. Und die bekunden ja zumindest immer, dass der Fußball als integrierende Kraft dasteht, eine gesellschaftliche Bedeutung hat. Sehen Sie da mehr als nur gut gemeinte Parolen und Imageförderung?
Ich bin überzeugt, dass die Fußballvereine wirklich sehr, sehr viel tun und dass alles, was in ihrer Macht steht, dann auch ausschöpfen. Nur, wie ich vorhin erwähnt habe, ist der gesetzliche Rahmen, in dem man sich bewegt, was das anbetrifft, wirklich zu locker ausgelegt. Die Verfahren zu lang, zu kompliziert, mit zu vielen Problemen behaftet. Also wie sagt man, man schützt da Leute, die allen anderen einen massiven Schaden zufügen. Es muss aus meiner Sicht vereinfacht werden und auch mit drastischen Strafen belegt werden. Das ist, glaube ich, der Weg, an dem wir nicht vorbeikommen, wenn wir da wirklich eine Verbesserung der Ist-Situation erreichen wollen.
Sagt Thomas Sobotzik hier im Deutschlandfunk. Der Geschäftsführer der Kickers aus Offenbach ist Mittwoch als Sachverständiger im Sportausschuss, wenn das Thema Rechtsextremismus im Fußball aufgegriffen werden soll. Sport am Sonntag hier im Deutschlandfunk, jetzt weiter mit dem Thema Fußball, aber unter gesundheitlichen Aspekten. Zunächst geht's um Kopfbälle und eine Studie im renommierten New England Journal of Medicine. Die hat den britischen Fußball nämlich in Aufruhr versetzt. Wissenschaftler von der Universität in Glasgow haben die Daten von mehr als 7000 ehemaligen Fußballprofis und rund 23.000 Menschen aus anderen Berufen erhoben und kommen zu einem besorgniserregenden Ergebnis. Die Sportler sterben im Vergleich zur britischen Gesamtbevölkerung mit einer 3,5-mal höheren Wahrscheinlichkeit an einer degenerativen Hirnkrankheit. Als mögliche Ursache werden die vielen Kopfbälle genannt, die Fußballer im Verlauf ihrer Karriere machen, gerade auch als Jugendliche. In England hat deswegen der Fußballverband nun ein Verbot von Kopfbällen im Training der unter 12-Jährigen erlassen. Und wie es damit hierzulande aussieht, hat Daniel Teveleit für uns recherchiert.
Endlich, werden manche Fußballeltern in England sagen, Kinder unter 12 Jahren sollen nur noch in den Spielen köpfen. Entsprechende Übungen im Training wird es nicht mehr geben. Selbst in höheren Altersstufen sollen die Jugendlichen nur noch sehr dosiert Kopfbälle trainieren. So heißt es in einer neuen Richtlinie des englischen Fußballverbandes FA. In den USA wurde 2015 sogar ein grundsätzliches Verbot von Kopfbällen für Kinder unter 11 Jahren eingeführt. Mit dem Vorstoß in England könnte auch die Diskussion in Deutschland neuen Treibstoff erhalten, sagt Tim Meyer, der Chefmediziner des Deutschen Fußballbundes.
Das kann ich mir vorstellen, weil England ist ja quasi nicht nur das Mutterland des Fußballs, sondern auch das Mutterland des Kopfballs. Also das ist schon ein Wort.
Im Rugby, Football und Eishockey werden schon lange große Debatten über die Folgen von Kopfverletzungen geführt. Wiederholte Gehirnerschütterungen können die neurodegenerative Erkrankung CTE auslösen, an der einige Eishockey- und Footballstars verstorben sind. Die Hauptursache für die folgenschweren Gehirnerschütterungen sind in diesen Sportarten jedoch heftige Zusammenstöße zwischen einzelnen Spielern und keine Kopfbälle. In der emotionalisierten Debatte werde das viel zu oft vermischt, sagt die Neurologin Nina Federmann vom Swiss Concussion Center, einer Klinik für Gehirnerschütterungen und Kopfverletzungen in Zürich.
Also diese New England Journal of Medicine, die Studie hat leider zu einer Überinterpretation von Ergebnissen geführt. Ein kausaler Zusammenhang zwischen Kopfballspiel und Demenz kann aus der Studie nicht hergeleitet werden.
Weil es sich um eine retrospektive Untersuchung handelt, in der die Folgen des Kopfballspiels nicht von anderen Faktoren wie Zusammenstößen und Stürzen isoliert werden konnten. Hinzu kommt, dass die untersuchten Profis irgendwann in den 50er, 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts spielten, als es noch keine leichteren Bälle für Jugendliche gab. Mit den heutigen Bedingungen ist das nicht vergleichbar. Und Unterschiede zwischen Feldspielern und Torhütern, die ja nur selten köpfen, hat die Studie nicht festgestellt. Fundierte Aussagen über die Auswirkungen des Kopfballspiels lassen sich auf der Basis der heute existierenden Untersuchungen nicht machen, sagt DFB-Arzt Tim Meyer.
Also ich würde in der Tat sagen, dass wir davon noch sehr weit weg sind. Und ich glaube auch, dass es nicht einfach sein wird, sich dem zu nähern, aus quasi methodischen Gründen. Klar scheint ja zu sein, wenn ich mal ganz trivial rangehe, es ist nicht so, dass da lauter 50-jährige demente Ex-Profis rumlaufen. Also es ist nicht irgendwie ein Rieseneffekt, der ganz einfach nachzuweisen wäre. Wir reden wahrscheinlich von etwas, was nicht bei jedem auftritt und vielleicht auch nicht jetzt massiv ist, sondern kleinere Veränderungen der kognitiven Fähigkeiten betreffen könnte.
Bislang wurden nicht einmal solche kleinen Veränderungen nachgewiesen. Das wissen auch die Verantwortlichen in England. In den Augen von Les Howie, dem obersten Trainerfunktionär des dortigen Verbandes FA, reicht aber schon der bloße Verdacht zur Umsetzung von Vorsichtsmaßnahmen.
Es wird da draußen Leute geben, die sagen, wir waren übervorsichtig, wir gehen zu weit. Die Political Correctness mache alle verrückt. Aber das stimmt nicht. Wir geben eine maßvolle Antwort auf den modernen Fußball. Ich würde mich freuen, wenn die Forscher in 3 Jahren sagen, wir waren wahrscheinlich übervorsichtig. Aber ich möchte mich lieber für eine zu große Vorsicht entschuldigen, als dafür nicht weit genug gegangen zu sein,
sagte Howie gegenüber Sky. Der DFB sieht derzeit keine Notwendigkeit für einen solchen Schritt. Der Verband empfiehlt in seinen Lehrplänen ohnehin schon länger, dass Kinder im Grundschulalter das Kopfballspiel nur mit ganz leichten Plastikbällen üben. In Deutschland wird intensiv daran gearbeitet, die Wissenslücken zu schließen. DFB-Arzt Meyer hat gemeinsam mit der DFL eine aufwendige Untersuchung zum Gesundheitszustand ehemaliger Profis angestoßen, als Teil der großen von Bund und Ländern geförderten NARCO-Gesundheitsstudie mit 200.000 Teilnehmern. Dass andere Nationen trotz der dünnen Datenlage Konsequenzen ergreifen, liege an der dortigen Popularität von Sportarten, in denen die Köpfe der Sportler stärker gefährdet sind als im Fußball, sagt der Mediziner.
Also im Grunde genommen haben die in England einfach Druck im Kessel. Dort wird aus einem anderen Gesichtspunkt von den Medien berichtet, nämlich auch vor dem Hintergrund dessen, was Rugby gemacht hat. Und Rugby hat halt sehr viel gemacht, weil Rugby das irgendwann als ein großes Problem der Sportart anerkennen musste.
Kontrolliert gespielte Kopfbälle im Fußball sind ein vollkommen anderes Phänomen als Unfälle durch Zusammenstöße. Und sie verlieren im Jugendbereich ohnehin an Bedeutung. In den unteren Altersklassen werden die Wettkämpfe mehr und mehr als Funino-Spiele ausgetragen. 3-3 auf einem kleinen Spielfeld mit 4 Toren. Der Verband will seine Jugendlichen zu dribbelstarken Flachpassspielern ausbilden. Flanken und hohe Bälle kommen da kaum vor. Grundsätzlich plädiert Meyer eher für einen sensibleren Umgang mit dem Thema als für ein Verbot.
Wenn wir alle dazu bringen, dass wir das Bewusstsein schärfen, dass in der Tat Kopfballtraining nicht irgendwie ständig gemacht wird, dass man aber trotzdem es in gewissem Maße beibehalten kann, um die Kinder und Jugendlichen auf das vorzubereiten, was zwangsläufig auf sie zukommt, solange wir im Erwachsenenfußball nicht auch das Kopfballspielen verbieten.
Denn irgendwann wird eben doch geköpft. Und bei Erwachsenen führen eine gute Technik und eine kräftige Nackenmuskulatur nachweislich dazu, dass die Kopfbälle weniger starke Auswirkungen auf das Gehirn haben. Die Neurologin Federmann sieht die eigentliche Gefahr für die Kinder im immer noch viel zu gedankenlosen Umgang mit Gehirnerschütterungen. Sie empfiehlt:
Vereine und Verbände sollten für Symptome und Befunde einer Gehirnerschütterung sensibilisiert werden. Und aus meiner Beobachtung jetzt auch im klinischen Setting besteht gerade im Kinder- und Jugendbereich ein Mismatch zwischen großer Diskussion um mögliche Auswirkungen des Kopfballspiels und das adäquate Management von Gehirnerschütterungen und anderen Kopfverletzungen, wo ja die Erschütterung eigentlich viel größer ist.
Daniel Teveleit recherchierte zu Kopfballverboten für Nachwuchsfußballer und aktuell haben die Regelhüter des International Football Association Board, kurz IFAB, übrigens auf ihrer Generalversammlung in Belfast beschlossen, erst weitere Studienergebnisse zu Kopfverletzungen und daraus resultierende Gehirnerschütterungen zu sammeln, ehe es zu einer Änderung der Spielregeln kommen könnte. Abwarten und beobachten, das ist auch die Devise der Organisatoren der anstehenden Fußball-Europameisterschaft angesichts der Ausbreitung des Coronavirus. Erstmals wird die EM ja in 12 verschiedenen Ländern ausgetragen, doch gerade dieser neue paneuropäische Ansatz bringt jetzt große Probleme mit sich, mit extrem hohen Reiseaufkommen der Teams, der Fans, der Verantwortlichen, quer durch 11 europäische und eine asiatische Stadt. Matthias von Lieben hat für uns recherchiert, ob und wie Stand jetzt die EM 2020 ab Juni planmäßig stattfinden könnte.
Italien gegen Türkei. Am 12. Juni soll das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft in Rom angepfiffen werden. So sieht es zumindest der offizielle Terminkalender der UEFA vor. Der wurde allerdings konzipiert, bevor das Coronavirus in China ausbrach und anschließend auch Europa erreicht hat. Die letzten Tage haben gezeigt, das Virus breitet sich weiter aus und bringt nicht nur den europäischen Sportkalender schon jetzt gehörig durcheinander. Zwangsläufig stellt sich die Frage, wird die erste paneuropäische Fußball-Europameisterschaft in 12 unterschiedlichen Ländern planmäßig stattfinden können? Der Sportmediziner Hans-Georg Predel von der Sporthochschule Köln ist skeptisch. Vor allem vor dem Hintergrund, dass dann auch hunderttausende Fans quer durch Europa reisen würden. Gegenüber RTL sagte er vor wenigen Tagen:
Das ist natürlich ein Eldorado für jedes Virus und auch für das Coronavirus. Und aus diesem Grunde wird man, wenn die Situation nicht kontrolliert werden kann, auch eine Absage, hoffentlich aber nur eine Verschiebung der Europameisterschaft eben in Betracht ziehen müssen.
Ein Blick nach Italien. Erst gestern hat die italienische Fußballliga dort 5 Partien der Serie A wegen des Virus auf den 13. Mai verschoben. Der Tag, an dem ursprünglich das Finale des italienischen Pokals angesetzt war. Das soll nun eine Woche später, am 20. Mai, stattfinden. Genau 3 Wochen vor dem Start der EM. Da Italien derzeit das Land mit den meisten erfassten Corona-Fällen in Europa ist, drohen weitere Verschiebungen. Terminkollisionen programmiert. Ein weiteres Szenario skizzierte auch FIFA-Präsident Gianni Infantino am Wochenende gegenüber der Nachrichtenagentur AP. Er halte es für denkbar, dass wegen des Coronavirus Fußball-Länderspiele im März abgesagt werden müssen. Das ist der Monat, in dem sich nicht nur die deutsche Nationalmannschaft mit Spielen gegen Italien in Nürnberg und gegen Spanien in Madrid auf die EM vorbereiten will. Für die Europameisterschaft bleibe alles beim Alten, heißt es allerdings bei der UEFA in einer Pressemitteilung auf Anfrage des Deutschlandfunks.
Die Europameisterschaft wird am 12. Juni 2020 in Rom gestartet. Die UEFA steht bezüglich des Coronavirus und dessen Entwicklungen in Kontakt mit den zuständigen internationalen und lokalen Behörden. Im Moment sehen wir keine Notwendigkeit, am geplanten Zeitplan etwas zu ändern. Die Angelegenheit wird aber ständig überprüft werden.
Etwas skeptischer klang da vor einigen Tagen noch UEFA-Vizepräsident Michele Uva im Interview mit dem italienischen Radiosender Rai Radio Sport 1.
Wir sind in einer Phase des Abwartens und beobachten die Situation Land für Land. Der Fußball muss dann den Anweisungen der Regierungen in den einzelnen Staaten folgen.
Keine Panik, so die UEFA-Devise. Und es stimmt ja auch, noch sind es mehr als 3 Monate bis zum geplanten Start der EM. Prognosen heute schwierig und rein spekulativ. Konsequenzen für die Europameisterschaft wollte Uwe trotzdem nicht kategorisch ausschließen.
Der sportliche Weg wird erst geschlossen sein, wenn sich die Situation verschlimmert.
Am 3. März trifft sich das UEFA-Exekutivkomitee zu seiner turnusmäßigen Sitzung, diesmal in Amsterdam. Das Coronavirus steht dort, zumindest bislang, noch nicht auf der offiziellen Tagesordnung. Thema sein dürfte es allemal. An der Sitzung teilnehmen werden auch einige der Präsidenten der 12 nationalen Fußballverbände Europas, in deren Ländern die Spiele der paneuropäischen Europameisterschaft stattfinden sollen. Wir haben alle 12 Landesverbände angeschrieben und nach möglichen Konsequenzen des Coronavirus auf ihre EM-Planung befragt. Der Tenor der Antworten der Verbände aus Italien, den Niederlanden, Dänemark, England und Deutschland? Wir stehen mit allen relevanten Behörden in Kontakt und beobachten die Ausbreitung des Coronavirus andauernd. Interviews seien derzeit leider nicht möglich. Bei allen Fragen zur EM bitte gleich an die UEFA wenden. Wie der DFB dem Deutschlandfunk allerdings mitteilte, sei bereits eine interne Arbeitsgruppe zu der Corona-Thematik eingerichtet worden. Dieser Gruppe gehören DFB-Sicherheitsexperten, Vertreter aus der DFB-Zentrale und Nationalmannschaftsarzt Tim Meyer als Vorsitzender der medizinischen Kommission des DFB an. Meyer wies unter der Woche in einem Interview auf der DFB-Homepage mit Blick auf die anstehenden DFB-Pokalspiele darauf hin, dass auch hierzulande Spiele vor leeren Rängen denkbar seien. Entscheidungen über einen Zuschauerausschluss oder Spielabsagen müssten allerdings die Gesundheitsbehörden treffen. Ähnlich äußerte sich auch DFB-Präsident Fritz Keller am Samstagabend im ZDF-Sportstudio.
Wir müssen das sehr ernst nehmen und wir müssen uns da auf die Institute oder auf die Behörden verlassen und dann handeln. Und letztendlich müssen das die Behörden entscheiden, ob ein Spiel stattfindet oder nicht. Das steht nicht in unserer Macht.
Die Stadt München, geplanter Austragungsort von 3 EM-Vorrundenspielen sowie einem Viertelfinale, hat seit dieser Woche einen Stab für außerordentliche Ereignisse wie das Coronavirus eingerichtet. Doch Christian Müller, Co-Vorsitzender der SPD-Fraktion im Münchner Stadtrat, warnte im Deutschlandfunk-Sportgespräch vor Panikmache.
Also erstmal ist die EM ja noch eine ganze Zeit lang hin. Wir haben uns jetzt mit der Frage, wie wir mit den Auswirkungen des Virus umgehen, erst einmal beschäftigt im Hinblick auf unsere Gemeinschaftseinrichtungen. Das ist viel wichtiger und viel naheliegender. Im Moment geht es um Schulen, Kindertagesstätten, aber noch nicht um die Europameisterschaft. Ich bin guten Mutes, dass die Europameisterschaft stattfinden wird.
Auch wenn das Coronavirus in Deutschland derzeit die Berichterstattung dominiert und täglich neue bestätigte Fälle vermeldet werden, seriös lassen sich mögliche Auswirkungen auf eine Europameisterschaft im Sommer wahrscheinlich erst in einigen Wochen treffen.
Matthias von Lieben hat für uns recherchiert, welche Auswirkungen die Corona-Ausbreitung auf die Fußball-EM haben könnte, die in gut einem Vierteljahr ja beginnen soll. Und Sie haben es ja gerade schon gehört, auch das Sportgespräch beschäftigt sich heute Abend mit dem Sport und Großveranstaltungen in Zeiten dieses Virus. Heute Abend ab 23.30 Uhr diskutiert Marina Schweizer dann mit ihren Gästen. Nach der EM, also Mitte Juli, stehen dann ja auch noch die Olympischen Sommerspiele auf dem internationalen Sportkalender und Gastgeber Tokio trifft schon massive Vorkehrungen. Die Spiele der höchsten Fußballliga wurden bis Mitte März komplett abgesagt. Das Sumo-Frühlingsturnier in Osaka, einer der populärsten Wettkämpfe in Japan, findet ab nächster Woche unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, ebenso die anstehende Tennis-Davis-Cup-Partie. Und auch heute beim Marathon gab es nur eine Mini-Ausgabe mit 200 statt knapp 40.000 Teilnehmenden. Es gewann der Äthiopier Birhanu Legese in 2 Stunden, 4 Minuten und 15 Sekunden. Katrin Erdmann.
Der 25-jährige Äthiopier Legese gewann bereits zum zweiten Mal in Folge den Tokio-Marathon.
Zweitschnellster Mann war der Belgier Bashir Abdi, der sich mit dem Äthiopier Cissy Lemmer noch einen spannenden Endspurt lieferte. Bei den Frauen holte die Israelin Lona Kolima Chemtai Salpeter den ersten Platz. Eigentlich hätten rund 30.000 Läuferinnen und Läufer antreten sollen. Doch aus Sorge um das Coronavirus hatte Japan kurzfristig entschieden, nur Profis laufen zu lassen. Obwohl die Regierung Zuschauer aufgefordert hatte, sich von der Laufstrecke fernzuhalten, ließen sich einige Japaner und Japanerinnen davon nicht beirren und feuerten zumindest auf Teilen der Strecke die Läufer an. Japan ist wegen der Olympischen Spiele diesen Sommer nervös. Regierungschef Abe hatte am Abend zuvor jedoch nochmals betont, alle Vorbereitungen würden so weiterlaufen wie geplant, auch mit Coronavirus.
Für die deutschen Bahnradspezialisten geht eine ereignisreiche Heimweltmeisterschaft in Berlin zu Ende. Vor allem eine überaus erfolgreiche, denn ein halbes Jahr vor den Olympischen Spielen in Tokio haben sie sich in die Favoritenrolle gefahren. Gerade noch im Keirin-Finale, da sicherte sich Emma Hinze aus Cottbus ihren dritten WM-Titel. Lea-Sophie Friedrich kam als Sechste ins Ziel. ARD-Reporter Holger Gerske habe ich anschließend gefragt, wie er denn die Leistung gerade auch dieser noch jungen Sprinterinnen bewertet.
Ja, besser geht's nicht. Es gibt vier Disziplinen für die Sprinterinnen und viermal hat Deutschland Gold gewonnen. Drei davon gehören auch zum Olympiaprogramm und das sagt natürlich, dass die deutsche Mannschaft dann in Tokio die Favoritenrolle bekleiden wird. Insbesondere für Emma Hinze waren das natürlich überragende Weltmeisterschaften. Die 22-Jährige, die ziemlich schwer am Rücken verletzt war, noch vor 2-3 Jahren und deren Karriere vor dem Ausstand, hat tatsächlich einen gewaltigen Leistungssprung gemacht von vor 2 Jahren zu jetzt und ist hier mit den 3 Medaillen in den Olympischen Disziplin in die Fußtapfen von Christina Vogel gestiegen, denn die war die Einzige, der das bisher gelang. Und das Verrückte ist ja, dass mit der 20-jährigen Lea Friedrich, ihre Nachfolgerin, auch schon mit dabei ist, hier mit 2x Gold bei dieser WM.
Ja, 3 Titel im Sprintbereich der Frauen. Bei einer WM hatte zuletzt Christina Vogel im Jahr 2014 gewonnen. Neben Hinze und Friedrich kommt dann ja auch noch die starke Pauline Grabosch für Olympiastartplätze in Frage. Hat der Bundestrainer jetzt ein Luxusproblem?
Ja, es ist eigentlich ein ärgerliches Problem, denn es dürfen offiziell nur 2 Starterinnen für Tokio nominiert werden und eine Reservistin, die aber nur zum Einsatz kommt, wenn eine der beiden krank ist. Das ist natürlich fatal, aber es gibt Schleichwege, die der Bund Deutscher Radfahrer schon vor 4 Jahren mit Maximilian Levy als Straßenradprofi und auch schon mal mit Robert Förstemann als Mountainbiker bestritten hat. Diese Schlupflöcher sind fast alle gestopft, aber es gibt trotzdem eine Möglichkeit, denn mit den beiden Ausdauerfahrerinnen, Lisa Klein und Lisa Brennauer, gibt es gleich 2, die sowohl auf der Straße als auch auf der Bahn fahren. Und da könnte ein Startplatz frei werden, der dann genutzt wird für die 3. Sprinterin.
Ist die Gesamtsituation bei den Männern ebenfalls so komfortabel?
Nee, genau das Gegenteil ist der Fall. Also so wie die Frauen in Richtung Weltspitze unterwegs sind, in der gleichen Geschwindigkeit sind die Männer zurück in die internationale Mittelklasse. Wenn man mal von Stefan Bötticher, der sicherlich mit seinen Einzelleistungen Platz 5, Platz 6 zufrieden sein kann, absieht. Der große Unterschied zu den Frauen ist, man hat das Gefühl, diese junge Mannschaft bei den Frauen ist ein Team. Bei den Männern hört man in jedem zweiten Satz bei einem Interview, aber der andere war so schlecht. Deswegen habe ich nicht meine Leistung gebracht. Und das sagt auch der Bundestrainer Detlef Übel. Man muss bei den Männern wieder dazu kommen, dass man an einem Strang zieht, auch zusammen miteinander trainiert. Es wird aber schwierig, denn der Kampf um die 3 Olympiastartplätze bei den Männern, die es gibt, der wird natürlich alle noch mal gegeneinander so richtig in Stellung bringen.
Das Atmosphärische im Team ist das eine, aber sicherlich auch die sportliche Leistung das andere. Was machen denn da die Frauen besser als die Männer?
Ja, man muss natürlich auf der einen Seite sagen, die Leistungsdichte bei den Frauen ist nicht ganz so groß. Ich will jetzt die Erfolge nicht kleinreden, aber es ist leichter, bei den Frauen in die Weltelite vorzudringen. Die Männer haben schlicht und ergreifend auch das Problem, dass die überragenden Niederländer ihnen permanent im Wege stehen. Die dominieren, genau wie die deutschen Frauen. Die Männerwettbewerbe sind absolut unschlagbar. Ihr Vorsprung ist so groß. Das sind alles frühere BMX-Fahrer, die im Antritt ganz einfach überlegen sind. Das ist auch ein Weg, den der Bund Deutscher Radfahrer in den nächsten Jahren gehen will und gezielt dort in dieser Szene nach Fuchs rekrutieren kann.
In Berlin hat ja der Präsident des Radsport-Weltverbandes Lapatian die Vergabe der Bahnrad-WM 2021 ins autoritär regierte Aschgabat, also in die Hauptstadt Turkmenistans, verteidigt. Mit welchen Argumenten?
Ja, das ist natürlich so, dass man neue Märkte erschließen will. Ich habe das vom Weltradsportverband ja einige Male schon erlebt. Auch die UCI hat sich ja nicht vor Doha abschrecken lassen als Schauplatz der Weltmeisterschaften vor ein paar Jahren, als dann gar kein Zuschauer praktisch an der Strecke stand. Und so ähnlich wird das auch in Turkmenistan sein. Ja, man möchte da was installieren. Es ist eine tolle neue Arena gebaut worden. Die wird auch genutzt. Sicherlich ist auch der eine oder andere finanzielle Einreiz damit verbunden, dorthin zu fliegen. Aber ich habe noch nie einen turkmenischen Radsportler gesehen. Usbeken, Kasachen, ja, aber turkmenische Radprofis auf Straße oder Bahn sind mir noch nicht begegnet. Keine Ahnung, wer dann im nächsten Jahr dort zuschauen will.
Wunderte sich Holger Gersker vorhin, als ich ihn im Berliner Velodrom erreichte, wo heute die Bahnrad-Weltmeisterschaften zu Ende gegangen sind. Und weil wir gerade bei den Weltmeistertiteln sind, ein Wort zu Francesco Friedrich, vielleicht auch ein zweites. Der deutsche Bobpilot sichert sich bei der WM in Altenberg im Viererbob seinen 9. WM-Titel. Sven Herold.
Francesco Friedrich hat es schon wieder getan. Nach dem Titel im Zweierbob krönt er sich auch im großen Schlitten zum Weltmeister, fährt noch von Platz 4 auf 1.
Also das war Wahnsinn heute, das ist einfach unglaublich. Wir hatten gestern einen Pleitetag, wir haben heute versucht nochmal alles rauszuholen, wir haben gestern nochmal in der Garage gestanden, haben noch viel gemacht und es wurde belohnt und das ist schon Wahnsinn.
Der 9. WM-Titel im kleinen und großen Schlitten für Francesco Friedrich und das nach einem unheimlich engen Rennen in Altenberg. Am Ende lag der Sachse nur 500 Sekunden vor Johannes Lochner. Auf Platz 3 der 3. deutsche Schlitten von Nico Walter. Für den Mann aus Sachsen das letzte Rennen. Er beendet seine Karriere und sorgt für eine traurige Facette an einem eigentlich goldenen WM-Nachmittag, an dem es so viel zu feiern gab. Dreifach Triumph im Viererbob und davor auch schon Gold im Skeleton-Mixed-Rennen. Jacqueline Lölling und Alexander Gassner waren da die schnellsten. Und so stehen 5 Goldmedaillen in 6 Wettbewerben. Am Ende einer fast perfekten Weltmeisterschaft in Altenberg.
2 Wochen nach dem Sieg im Pokalfinale haben die Basketballer von Alba Berlin auch in der Bundesliga einen deutlichen Erfolg gefeiert. Die Partie gegen Bamberg sah Guido Ringel.
Ein Ergebnis, mit dem nicht unbedingt zu rechnen war, denn Alba gegen Bamberg war in der Vergangenheit nur zu oft spannend und ausgeglichen. Und diesmal war es deutlich. 107:70 für den Tabellenvierten Alba Berlin im Heimspiel gegen die Franken, die nur in den Anfangsminuten zeigen konnten, was sie drauf hatten. Da kamen sie auch durch eine unkonzentrierte Defensivleistung der Berliner zu vielen leichten Punkten. Aber dann zog Alba an und gleichzeitig davon. Der beste Werfer war in einem Dreier-Festival Markus Eriksson, der Berliner, der 22 Punkte sammelte. Bei den Bambergern immerhin der neue Mann Jordan Crawford. Mit seiner NBA-Erfahrung konnte er andeuten, was er drauf hatte. 11 Zähler. Insgesamt aber war Alba Berlin für die Bamberger an diesem Sonntagnachmittag eine klare Nummer zu groß.
107:70 nämlich gewinnen die Albatrosse in Berlin gegen Bamberg. Und ebenfalls in der Hauptstadt haben die Füchse aus Berlin im Handball-EHF-Pokal gegen Logrono aus Spanien gespielt. Christian Riedel.
In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer in der Max-Schmeling-Halle eine nervöse Füchse-Mannschaft, die lange brauchte, um in das Spiel hineinzufinden, die teilweise mit 4 Toren zurücklag und erst mit der letzten Sekunde vor der Halbzeitsirene mit 15:14 in Führung ging. In der zweiten Halbzeit wurde das deutlich besser. Von den Spaniern war nicht mehr viel zu sehen und die Füchse drehten richtig auf und verdienten sich den am Ende deutlichen Sieg mit 33:26.
Außerdem gab es in der Bundesliga noch 2 Partien. In der Handball-Bundesliga Stuttgart nämlich gewinnt gegen Balingen-Waldstätten 32:26 und Göppingen schlägt die SG Flensburg-Handewitt mit 28:26 und Magdeburg hat auch noch gewonnen in dem EHF-Pokal, nämlich gegen Nantes. 4. Sieg im 4. Spiel 29:28. Der Sport an diesem Sonntag geht damit zu Ende. Danke für Ihr Interesse und an mein ganzes Team, das heute wahnsinnig viel gearbeitet und geleistet hat. Astrid Ravul sagt Danke fürs Zuhören an Sie und wünscht noch einen schönen Sonntagabend.